HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ferry Allee, Kontaktriese. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ferry Allee, Sie sind Maler, Porträtist, Schnellzeichner, Autor, Interviewer, Fernsehmoderator, Filmemacher, Drehbuch- und Buchautor, Architekturzeichner, Kabarettist und Plakatdesigner. Was habe ich jetzt an der Aufzählung vergessen?
Nee, da war alles richtig, nur das eine liebe ich nicht, das ist Schnellzeichner. Mhm. Wissen Sie, normalerweise hat Max Liebermann auch schnell gearbeitet, also, und man hat nie gesagt Schnellzeichner. Das ist in unserer Zeit so drin, aber ich liebe das Wort nicht.
Also es war alles korrekt, nur das Wort lieben Sie nicht, dann nehmen wir das raus.
Ja.
So. Welche Berufsbezeichnung tragen Sie denn ein, wenn Sie sich zum Beispiel im Hotel anmelden?
Da heißt es Maler und Zeichner.
Das tragen Sie auch immer so ein?
Ja. Mhm. Und dann gibt es noch einen ganz schlimmen Bezeichnung für unseren Beruf, Kunstmaler. Das ist, finde ich, schrecklich.
Was ist denn ein Kunstmaler?
Ein Kunstmaler ist ein Maler und Zeichner. Aber warum der Kunstmaler? Der macht sowieso Kunst vielleicht.
Ja, eben. Das ist ein weißer Schimmel.
Ja, das ist ungefähr so. Aber das ist in allen Eintragungen, wenn das Wort Kunstmaler kommt, sehe ich schon rot.
Gut, habe ich aber auch nicht gesagt, Gott sei Dank. Was machen Sie denn von all diesen Tätigkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, am liebsten?
Also ich will Ihnen sagen, was ich im Moment mache, das zeigt vielleicht das. Ich habe für Berlin, und zwar für am Gendarmenmarkt, ein Lokal 16 Meter Wandbild auf Leinwand gemalt. Die wollten es auf Leinwand, weil die gesagt haben, gehen wir mal hier weg, nehmen wir es mit. Und derselbe Kunde hat jetzt wieder gesagt, ich habe in Leipzig auch ein Lokal und da hätte ich gerne auch mit Leipziger Ideen so ein, und jetzt 10,50 Meter. Also im Moment bin ich an 10,50 Meter, eine schöne Arbeit.
Wie gehen Sie da vor?
Naja, also erst mache ich mal Skizzen, die habe ich ihm eingereicht, die hat er genehmigt und dann fange ich an Meter für Meter. Also mein Zeichentisch ist 1,15 Meter in der Breite. Meine Frau hilft mir da immer sehr nett dabei, dass wir das weiterspulen, aber Anstrengung ist es trotzdem. Und das jetzt bin ich bei 1,07 Meter und wie gesagt, noch bis 12,50 Meter wissen Sie ja, was noch vor einem liegt.
Da wissen Sie, was Sie zu tun haben, also langweilig wird es Ihnen nicht?
Nee, wird es nie. Aber ich habe immer in meinem Beruf viele spannende Sachen erlebt. Ich habe zum Beispiel in den Jahreszahlen sind immer schwer. Aber da habe ich 10 Jahre lang Fernsehen gemacht. Und zwar hieß die Sendung sehr ähnlich, Wer soll's denn sein? Da habe ich Prominente porträtiert und dabei sie interviewt, also im doppelten Sinn.
Also das, was ich jetzt mache und dabei haben Sie dann noch gezeichnet.
Habe ich gezeichnet, nicht? Also ich hätte doch noch.
Das stelle ich mir sehr anstrengend
vor. Ja, das war auch anstrengend, aber es war immer ganz gut, weil ich dann wieder mal nachdenken konnte, was ich frage, ne, wie das so geht. Aber man muss sich sehr vorbereiten drauf.
Also mir reicht alleine, Sie zu fragen, wenn ich jetzt noch zeichnen müsste, das würde mich überfordern.
Nee, das ist, ich war da auch auf diesem Sektor einmalig. Mhm. Ich habe in New York auch den Golden Award dafür bekommen. Bei denen hätte ich allerdings dasselbe noch im Zahnhang machen müssen. Dann wäre es noch besser gewesen für die Amerikaner. Oben runter an der Leine vielleicht hängend und dann zeichnen und fragen.
Aha,
die Amerikaner haben immer so nette Ideen.
Ja.
Ne?
Sie sind Jahrgang 1924, inzwischen 93 Jahre alt.
Ja.
Und wie wir gerade gehört haben, arbeiten Sie noch regelmäßig.
Ja.
Wie viele Stunden am Tag?
Naja, es geht immer so los. Also erstmal Frühstück. Um 8, ne, und dann gehe ich rauf ins Atelier, mache vormittags 4 Stunden und nachmittags nochmal 4 Stunden. Also 8 Stunden bin ich schon immer dran.
Das heißt, Sie haben einen ganz normalen 8-Stunden-Tag?
Ja, genau. Allerdings mit einer Mittagspause, wo ich allen meinen Freunden gesagt habe, kein Telefon, nichts, läuft auch immer auf.
Und die halten sich auch dran. Die, die Sie kennen, halten sich dran.
Die halten sich dran. Und die, die mich nicht kennen, die laufen auf. Anrufbeantworter.
Ferry Allee, Auf welche Eigenschaft sind Sie besonders stolz bei sich?
Ach Gott, eigentlich, dass mir der Beruf Spaß macht. Es ist ja ein Alter, in dem normalerweise Leute schon, wie es so schön heißt, in Rente sind. Und ich habe immer noch die Möglichkeit zu arbeiten. Ne?
Das heißt, Ihr Zeichentalent?
Ja, mir macht alles Spaß. Mir hat auch besonders Spaß gemacht, diese Fernsehsache, weil ich da einmalig war, dass ich jemand gefragt habe und dabei porträtiert habe. Und zum Schluss musste ja ein Ergebnis rauskommen.
Ja.
Und die Zuschauer haben mitgeguckt. Und ich habe auch viel Post bekommen, dass viele Leute wollen heute immer gerne zeichnen. Und die haben dabei ein bisschen gelernt, ne? Was auch nicht schlecht war.
Ein Kollege der FAZ beschreibt sie so. Er hat immer gute Laune, ist munter und fleißig, gemeinhin farbenfroh gekleidet, dem Essen und Trinken zugetan, ein Gast auf vielen Partys. Fühlen Sie sich damit gut gezeichnet?
Ja, das hat er ganz nett geschrieben. Ich meine, das gehört mit dazu, dass man fröhlich ist und wissen Sie auch, mit seinen Nachbarn gut umgehen kann.
Das farbenfroh gekleidet, Sie haben ein grünes Jackett an und eine rote Hose.
Ist Farbe.
Ist eindeutig Farbe.
Der Artikel ist erfüllt.
Ja, ich muss das jetzt mal überprüfen.
Ja.
Das stimmt. Aus Ihrer Feder, Ferry Allee, stammen inzwischen rund 10.000 Zeichnungen, einige Ölbilder, 10 Bücher. 15 Bücher haben Sie außerdem illustriert. Gibt es in diesem reichen Fundus an Arbeiten eine Arbeit, der Sie besonders verbunden sind? Oder
ja,
auf
meine,
die Sie
das ist immer, was am letzten entsteht, ist das Beliebteste. Und zwar habe ich jetzt die letzten Jahre etwas gemacht, was ich auch weitermache. Gemalte Musik heißt das Thema. Und zwar habe ich damals bei den Berliner Philharmonikern 1947, 48 sämtliche Programme mit allen Solisten und Dirigenten gemacht, Furtwängler, Karajan, alle, die da waren, habe ich porträtiert. Und die sind die Titelbilder von den Programmen geworden. Und da habe ich auch die Proben immer mitgemacht. Und da habe ich viel über Musik gelernt. Und seitdem ich das weiß, wie das geht, macht mir das auch Spaß, das umzusetzen in Farbe. Also Farbe kann man hören, sage ich immer.
Spielen Sie ein Instrument?
Bitte?
Spielen Sie ein Instrument?
Nein, leider nicht. Meine Mutter war Konzertpianistin und bei uns ging durch das Haus immer die Musik von oben bis unten.
Und wenn Sie sagen, Musik kann man in Farbe gießen, malen, wie macht man das?
Naja, zum Beispiel irgendwie ein Konzert, was ich höre, dann gehe ich nach Hause, mache sofort mal eine Skizze, was mir dazu einfällt zu der Musik. Dann kaufe ich mir das Band dazu und ich sage mal, ich habe die besten Dirigenten und Solisten bei mir zu Hause auf Band und danach male ich dann. Ne? Also ich habe viele Bilder, zum Beispiel Till Eulenspiegel von Richard Strauss, den Till da gemalt und so alles, was dazu kommt, die Musik gespielt und dazu gezeichnet gemacht. Und manchmal bei ganz moderner Musik schreit meine Frau, bitte leiser. Naja, das kann man verstehen. Die scheppert immer auf Tonstufe 100 durch.
Das kann man verstehen. Sie haben sehr viele Porträts gezeichnet. Wer ist Ihnen denn in besonders guter Erinnerung?
Ach, ich war auch mit vielen befreundet, zum Beispiel mit dem, aber die sind jetzt alle, da ich ja auch ein hohes Alter schon habe, meistens tot, zum Beispiel mit dem Martin Held. Dann war für mich einer der wichtigsten Porträtisten, mit dem ich auch viel über Musik geredet habe, Yehudi Menuhin. Und der Menuhin, ich hatte damals eine Serie für die ARD gemacht und zwar sehr ähnlich, wie soll es sein, da waren berühmte Komponisten, Dirigenten, Literaten, alles Mögliche drin. Und der Witz war, die wollten den Menuhin haben. Du kennst ihn doch, mach doch doch mal hin. Also ich habe den in London angerufen, sein Büro, und er kannte mich. Ich habe das erste Mal ihn gezeichnet in dem Violinkonzert, in dem Furtwängler das Orchester dirigiert hat. Da habe ich ihn das erste Mal gezeichnet. Und seit dieser Zeit kannten wir uns und waren eigentlich auch immer sehr gut beisammen. Und ich habe gesagt, passen Sie auf, ich weiß, was jetzt kommt, der Preis. Ja? Es gibt hier bei der ARD, dass Sie im Modell sitzen, nur 5.000, aber Sie brauchen ja nur sitzen und eine Stunde mit mir reden.
Dafür müsste er ja eigentlich noch Geld
bezahlen.
Da sagt
er, nein, ich will 20.000. Mhm. Daraufhin habe ich gesagt, das geht nicht und habe denen hier gesagt, der will 20.000. Daraufhin haben die gesagt, red doch noch mal mit ihm, du kannst den doch drücken. Ne? Und dann haben wir es für 5 gemacht. Er hat dann allerdings gesagt, Sie müssen runterkommen nach Gstaad in der Schweiz mit der Truppe, mit Kameras und allem Quatsch. Und genau nach einer Stunde mache ich Schluss, meine Frau holt mich ab und wir gehen auf den Markt. Und ich habe gezittert, meistens fällt auch irgendwie eine Kamera aus oder irgendwas ist technisch los. Aber es hat alles geklappt und prompt nach einer Stunde kam die Frau, hallo mein Lieber, und ab ging's. Ne?
Und dann ging's auf den Markt.
Und auf den Markt.
Und Sie hatten alle alles im Kasten.
Alles war drin mit 3 Kameras immerhin, eine Mordsache. Ne?
Und wir hatten Yehudi Menuhin für 5.000 Mark. War ein Schnäppchen.
Nö. Na, dafür, dass er praktisch nur erzählen musste aus seinem Leben, ne?
Ja.
War das doch eine gute Sache. Der musste doch nichts lernen oder machen. Ne? Und ich musste sein Leben lernen.
Wer hat sich denn mal besonders daneben benommen?
Ach, es gab mal, wer war das? Irgendwer hat mal da, weil ich gesagt habe, Deutschlands berühmtester Umgeschulter, habe ich ihn angesagt. Das war der, der damals Mediziner war und dann ins Regiefach ging. Ne? Das können Sie nicht sagen, das muss geändert werden. Ich sage, das wird nicht geändert. Das ist so und das bleibt auch so. Naja, mit dem gab es ein bisschen Ärger. Dann kam der Produzent, können Sie nicht doch und so und wie. Nee, sage ich, das sitzt und das ist jetzt drauf und das bleibt so.
Und es blieb so?
Ja.
Wie lange brauchen Sie, Ferry Ali, für ein gutes Porträt?
Ja, das kommt drauf an. Wenn ich es in Öl male, brauche ich mindestens 8 Tage. Und wenn ich eine Zeichnung mache, bin ich in 2 Stunden soweit. Aber Schnellzeichner ist deshalb, wehre ich mich immer dagegen, weil wirklich die großen Porträtisten alle schnell gearbeitet haben. Mhm. Und hier ist es so ein bisschen Abqualifizierung. Ne? Schnellmaler ist so. Auf dem Jahrmarkt.
Schnellzeichner ist so wie Fast Food.
Ja, aber das habe ich auch immer durchgekriegt, dass das Wort ausgebügelt wurde.
Im Auftrag der Europäischen Union malen Sie klassische Thermalbäder. Um welche Bäder handelt es sich denn da?
Das ist im Moment noch in Arbeit und da darf ich auch noch nicht drüber reden. Ne?
Och, das ist aber schade.
Ja, das ist schade, aber ich musste mich verpflichten, dass ich da nichts sage davon. Ne?
Auch gar kein kleines bisschen.
Nö, naja, nur, dass ich die, das sind bekannte Thermalbäder in Deutschland, die man kennt. Ne?
Also Karlsbad zum Beispiel?
Ja, das ist ja Tschechei, ne? Aber so berühmte Bäder sind dabei. Ne?
Und dann reisen Sie dorthin?
Ja, und dann zeichne ich das. Und meistens gibt es dann auch eine Geschichte dazu, ne? Was da passiert ist mit dem Badegast und so. Und das illustriere ich dann. Damit es ein bisschen spannend wird.
Ist Ihnen das nicht so mühsam, Ferry Ali, sich dann immer auf Reisen zu begeben? Sie reisen gern, das weiß ich,
ja,
aber ist
sicher.
Das nicht ein bisschen mühselig?
Ach nö, ich fahre immer gern mit dem Zug. Ich habe ja auch lange Jahre die Plakate für die Deutsche Bahn gemacht. Dann habe ich zum Beispiel einen schönen Auftrag gehabt für die Rätische Bahn. Und
in
da sind
Schwitz.
Meine Frau und ich durch die ganzen Ecken da, in der, wo die Rätische Bahn fährt, in der Schweiz.
Also sie fährt durch Graubünden auch, ne?
Ja, ja, da sollte ich die ganzen kleinen Bahnhöfe und so. Und das war ein sehr hübscher Auftrag. Ne? Also ich habe immer mit der Bahn zu tun.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie lieben Musik. Sie haben viel mit Musik zu tun. Sie haben natürlich für diese Sendung auch Musik ausgewählt. Als erstes hören wir Mozart, die Ouvertüre aus Figaros Hochzeit. Was verbinden Sie damit?
Ja, mit Mozart habe ich ein Buch gemacht und zwar mit Mozart auf Reisen. Das habe ich geschrieben und illustriert und daher kenne ich so die Arbeiten auch, wie es losging. Das Schöne war, er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich wunderbar fand. Der Haydn, ja, den er hochgeschätzt hat, der hat immer den Satz gesagt, also wenn ich zu Gott gehe, ziehe ich mich ja auch schön an. Also auch im Konzert ziehe ich gute Sachen an, weil ich ja vor Gott spiele.
Wie schön. Ja. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Ferri Allee, dem Frankfurter Bub. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ferri Allee, Sie sind in Frankfurt geboren. Sie sind ein Opernkind sozusagen. Erzählen Sie uns doch mal bitte, warum.
Ja, das war so. Meine Mutter war Konzertpianistin und ist hier zu allen Premieren in die Oper gegangen. Und an dem Tag, an dem ich auf die Welt kommen sollte, und die Wehen waren schon losgegangen, hatte sie eine Karte für einen von Strecker, eine Premiere in der Oper. Und daraufhin hat sie gesagt, das lassen wir nicht verfallen. Mein Vater musste an die Hand nehmen und ab in die Oper. Und dann gingen doch die Wehen los. Und deshalb wäre ich beinahe im Bürgerhospital auf die Welt gekommen. Und die haben davon gehört. Und da hieß ich dann das Opernkind.
Sie wären beinahe in der Oper zur Welt gekommen. Aber haben es noch ins Bürgerhospital, hat es Ihre Mutter noch geschafft.
Aber dort hieß ich dann das Opernkind.
Ja, ein Opernkind. Sie waren noch ganz klein, ein Jahr ungefähr. Ihr Bruder Axel war 5, da zog Ihre Familie nach Berlin.
Ja.
Ihr Vater René wurde einer der bekanntesten Werbegrafiker in Berlin der 1920er Jahre, große Zeit damals. In welchem Elternhaus wuchsen Sie auf? Wie können wir uns das vorstellen?
Naja, Berlin war dann für mich doch ein wichtiger Punkt. Und ich bin ja auch in Berlin auf die Volksschule und Gymnasium gegangen. Also Berlin war schon prägend. Ich hatte alle meine Freunde da in Berlin. Und Berlin war eben eine Wucht.
Berlin war eine Wucht, ja. Also in Ihrem Elternhaus gingen wahrscheinlich viele Menschen ein und aus,
ja,
nehme ich an.
Doch, da waren auch viele Schauspieler und von der Oper und ringsrum sowas. Also da war immer Kunstbetrieb im Hause.
Sie haben uns vorhin erzählt, Sie haben die Programme der Berliner Philharmoniker gezeichnet.
Ja.
Wie kamen Sie an den Auftrag?
Das war folgendermaßen, ich musste ja in den Krieg, wie damals alle jungen Leute ran mussten, ne? Und bin 45 dann zurückgekommen. Und von den Philharmonikern war eine Frau Knauer, die hat die Werbung der Berliner Philharmoniker gemacht. Und die hatte meine Porträts in Zeitungen, hatte ich ja immer da alles illustriert, in der BZ am Mittag und was weiß ich, alle bekannten Köpfe da durchgearbeitet. Und dann rief sie mich an, ob ich mal zu ihr komme. Und sie sagt, ich hätte einen schönen Auftrag für sie. Jedes Programm der Berliner Philharmoniker 1947, 48. Ich sage, na wunderbar, da habe ich alle Großen. Und sie kommen auf die Proben und machen die Porträtskizzen. Und hinterher sitzen die Leute ihnen noch Modell, also Furtwängler und alles. Wer da war, das war eine schöne Aufgabe. Ne? Und wenn ich in den Konzerten war, die waren damals im Berliner Titania-Palast, dann kamen immer die Leute mit meinem Programmheft und ich stolz mein Bild überall gesehen. Ne,
von klar, das ist schön. Das war 47, Sie sind 24 geboren, Sie waren noch ein ganz junger Mann.
Ja, sicher, ja. In einer jungen Zeit.
Sie haben zu der Zeit auch schon berühmte Schauspieler gemalt?
Ja, unter anderem einen ganz großen, mit dem ich auch dann nachher befreundet war, Paul Wegener. Der hatte damals den ersten Stummfilm gemacht, er war ein großer Schauspieler und er spielte nach dem Krieg Nathan der Weise, den Nathan, nicht? Und war grandios. Und ich komme rein bei ihm in die Wohnung mit meinem Block und so, sagt er, komm rein Rembrandt, kannst alles machen, nur nicht auf den Teppich scheißen.
Na.
Das war eine schöne Begrüßung. Ich dachte,
na,
von dem hochgeschätzten Mann so ein ordinäres Wort.
Ja. Ob Sie das jemals ins Kalkül gezogen hätten.
Ja.
Sie sind 1954 zurückgekehrt in Ihre Heimatstadt Frankfurt. Da waren Sie 30 Jahre alt und Sie haben an einer Stelle mal gesagt, das habe ich gelesen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, Schuld daran waren auch die Stiefmütterchen.
Ja, ich hatte hier viele Freundinnen.
Naja, das waren eher die Freundinnen Ihres
und
Vaters.
Und das waren die Freundinnen meines Vaters. Er hat die Abgelegten von mir genommen und ich habe die Abgelegten von ihm genommen.
Also Ihr Vater und Sie hatten zum Teil dieselben
Freundinnen.
Wir haben
die Damen ausgetauscht.
Aha.
Naja, es gibt sonst nur einen Roman. Ne?
Standen Sie denn beruflich im Schatten Ihres Vaters?
Ach nö, eigentlich nicht.
Nee?
Nö. Er hat ja nie gemalt, er hat ja immer nur die Werbung gemacht. Und ich habe hier viel daneben gemalt. Nicht? Und wie gesagt, meine Porträts mit berühmten Leuten, das habe ich, die kamen alle zu mir nach Hause. Und die habe ich dann in Essig und Öl porträtiert.
Sie sind nach Frankfurt gegangen, schon aber auch aus beruflichen Gründen, oder?
Ja, eigentlich war damals auch eine Dame mit im Spiel. Also da haben wir doch zu sehr auf der gleichen Welle gearbeitet.
Okay. Ihre Mutter ist gestorben?
Meine Mutter war ja vorher schon gestorben. Und mein Vater sagte, du musst mal raus ins Leben. Naja, und da wusste ich schon, aha, er will mich los.
Es ist Zeit aber es für mich zu gehen.
Aber es war auch ganz gut. In Berlin wäre ich so im Schatten meines Vaters geblieben. Und hier konnte ich selbst loslegen.
In Frankfurt lernen Sie Felix Musil kennen, den Karikaturisten der Frankfurter Rundschau. Ja. Welche Freundschaft ist da entstanden?
Das war eine intensive Freundschaft bis zu seinem Tod. Also wir sind in die Kneipen gezogen. Wir haben alles gemacht, was man überhaupt machen kann unter Freunden. Ne?
Sie haben im Postsportverein Blau-Gelb Tennis gespielt.
Ja.
Und da war er auch dabei. Und dann ist das da von sehr entscheidender Bedeutung für Ihr Leben gewesen, dass Sie Tennis gespielt haben in diesem Postsportverein.
Ja, und Warum? Da habe ich meine Frau kennengelernt. Ja. Das war eine wichtige Nummer.
Hat Felix Musil das vermittelt?
Nee, das war so, sie war ja vorher in einem anderen Verein und irgendwo ging sie dann mal dahin, wir sollten dort ein Doppel spielen und dann fehlte irgendwie jemand und da kam sie dann mit, also irgendwie so.
War das arrangiert?
Nee, hat sich durch Zufall ergeben.
Zufall,
Und sehen, verliebt und geheiratet.
Toll. Sie arbeiten nicht im stillen Kämmerlein nur vor sich hin, Ferry Allee, sondern Sie gelten auch als Netzwerker, als Kontaktriese. Sehen Sie sich selbst auch so?
Ach ja, ich habe immer gute Verbindungen. Nicht? Also ich sage auch jungen Künstlern immer, wichtig ist, dass ihr auch bekannt werdet, ne? Sonst weiß keiner was. Das im stillen Kämmerlein hilft nicht, weder im Leben noch sonst was und man muss schon was dazu tun. Ne? Und ich habe mich immer, gut, haben mir manche übel genommen, das heißt, er ist ein Selbstdarsteller. Was heißt das in der Kunst? Ein Künstler ist Selbstdarsteller, ob er es macht oder nicht. Ne?
Ja, was bedeutet das? Also?
Naja, aber das wurde als Vorwurf, Sie kennen ja Neidnummern, grüne Neid geht um. Ich habe es auch mal gemalt.
Ja.
Mit viel Grün.
Gehen Sie eigentlich gerne auf Partys?
Auch früher bin ich immer gerne gegangen, aber jetzt.
Ja, mit 93 lässt es nicht.
Nee, da bin ich. Wir haben gerade jetzt vorgestern gesagt, es ist eigentlich schön, wenn wir zu Hause sind. Wir haben hier so ein kleines Reihenhaus und sind da ganz gemütlich. Es muss nicht mit Tata-Titata sein. Ne?
Sie haben das vorhin schon mal erzählt. Was Ihnen besonders Spaß gemacht hat, war das Fernsehen, und zwar die Sendung sehr ähnlich, Wer soll's denn sein? Da haben Sie das Interview geführt und zugleich gezeichnet. Und das haben Sie 10 Jahre lang gemacht.
Ja,
ne?
Da habe ich wirklich alle großen Leute dieser Nation porträtiert.
Haben Sie einen Wunsch geäußert, wer in diese Sendung eingeladen wird?
Mit dem Redakteur zusammen. Wir haben das so durchgegangen. Ne?
Sie sind dankbar für Ihre Familie, das betonen Sie sehr oft. Ich habe viele Zeitungsartikel über Sie gelesen. Wer gehört denn zu Ihrer Familie?
Naja, das war meine Mutter damals, wie sie noch gelebt hat. Die hat mich sehr unterstützt. Und dann natürlich mein Vater, der ja in ähnlichem Beruf war, nicht? Also Grafiker, Werbegrafiker, das hängt ja eng zusammen. Und ich sage immer, ich habe als Kind die Farben zu Hause gehabt. Ne? Die lagen nur rum. Brauchst nur greifen.
Die lagen nur rum. Also ihr Mutter, ihr Vater und was, Onkel, Tante,
nee,
Cousins, Cousinen?
Wichtig war meine Familie, also Vater und Mutter.
Mhm. Und dann ihre Frau. Kinder, ja. Haben sie keine?
Nee, wir haben keine Kinder. Naja, aber wir sind uns genug, wie man so schön sagt. Wir haben immer was zu tun.
Ich habe ihr Elternhaus, in dem sie aufgewachsen sind, ich habe die Geschichte gelesen mit dem Malerkittelchen,
ja,
das sie geschenkt bekommen haben. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, ja, und dann gleich die Tusche drauf gekippt. Ne?
Damit es ja auch echt ist. Wie sieht denn das sonst aus?
Das war immer so. Ne?
Und wenn Sie jetzt zu Hause malen, malen Sie in Zivil oder haben Sie ein Malerkittelchen an?
Nee, ich male in normalen Anzug. Ne? Aber ich male gerne, nicht? Und wie gesagt, auch in Öl gerne, ne? Weil das male ich ja meistens für mich, ne? Bis auf die Porträts, die gekauft werden. Aber es macht mir Spaß eben, wie gesagt.
Gibt es eigentlich so Malertreffen, dass so Leute wie Sie das Bedürfnis haben, sich auch auszutauschen?
Ach, ich war
mit
hier
anderen?
Mal, ich war hier mal Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler mit 900 Leuten.
Mhm.
Und das Erste, was immer kam, du hast doch gute Verbindungen, wie kommt man daran? Da habe ich gedacht, da müsst ihr euch mal drum kümmern, dann kommt ihr auch da dran.
Das nennt man auch Netzwerken.
Ja. Nein, aber ich finde, man muss sich auch bekümmern. Nicht? Also das, was auf der einen Seite einem vorgeworfen wird, Selbstdarsteller, aber man muss ihn erst mal darstellen. Ne?
Trifft Sie das, wenn jemand sowas sagt?
Nee. Ach wo. Ich wollte ursprünglich mal, habe ich da ein bisschen gewackelt, wie ich auf der Akademie war, wollte ich auch, weil ich viele Schauspieler kannte, Schauspieler werden. Und das wäre natürlich in dem Alter nicht mehr durchzuführen, denn so Gruftkasper wird nicht mehr oft gebraucht. Ne? Das ist nicht, da muss man schon ein ganz schön zahnloser Darsteller sein. Nee, aber,
also jetzt im Alter sind Sie dann doch froh,
ja,
dass Sie Zeichner
male.
Geworden
wissen,
sind
ich
Maler.
Ich habe immer die Möglichkeit, wenn alles politisch schlimm ist und so, ich gehe in mein Atelier und male. Und dann habe ich irgendwie eine Idee. So neulich habe ich mal so aus Spaß gemalt einen Clown. Und da kam eine Dame, die irgendwie was Goethe-Illustrationen von mir wollte. Und die sah den Clown, den will ich haben. Na, sag ich, ist doch gut.
Wunderbar.
Ja.
Wir sind dankbar, dass Sie bei uns hier im Studio sind. Ich finde das sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir spielen jetzt noch eine Wunschmusik von Ihnen, und zwar den Feuervogel von Igor Strawinski.
Ja.
Welche Beziehung haben Sie denn zu dieser Musik?
Da habe ich ein großes Bild gemalt, den Feuervogel. Das ist ja interessant, die Geschichte von dem Feuervogel.
Das sind zwei Geschichten,
ja,
ne?
Die sind so interessant. Und wenn man die studiert und macht, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu der Musik.
Das sind zwei russische Volksmärchen.
Ja.
Die in dem Feuervogel zusammengefasst sind,
ja,
oder zusammenkommen. Das ist einmal die Figur des Märchenhelden Iwan Zarewitsch und der Zauberer Kaschei,
ja,
mit der mythologischen Gestalt des unsterblichen Kotschei.
Ja.
Und dann jagt der junge Prinz den Feuervogel und so gelangt er in den Garten,
ja,
des,
ja,
Zauberers.
Und ich habe das auch so, schade, ich hätte Ihnen das mitbringen müssen.
Hören wir jetzt erstmal die Musik vom Feuervogel.
Mhm.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Ferry Allee, dem gläubigen Christen. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ferry Allee, Sie haben mal gesagt, der Glaube ist das, was uns menschenwürdig macht.
Ja, und dazu stehe ich auch. Und ich finde, manchmal fehlt er den Menschen.
Ihr Vater war Katholik, Ihre Mutter Protestantin. Sie hat sich durchgesetzt und sagte, die werden auch Protestierer.
Ja, und mein Vater wurde, weil es damals in den 20er Jahren war, meine Geburt, 1924 genau gesagt, wurde der aus der Kirche rausgeschmissen, aus der katholischen.
Als Katholik, ja. Ihr Vater, hat er nicht dagegen aufbegehrt? Nicht gegen den Rausschmiss aus der katholischen Kirche, aber dass seine Frau gesagt hat,
nein,
die Jungs, die...
Sie sehen, die Mutter hatte sich durchgesetzt.
Die Mutter hatte die jedenfalls in der Religionsfrage die Hosen an.
Jawohl.
Sie sind im Dritten Reich konfirmiert worden, Jahrgang 1924, zusammen mit Inge Landgut übrigens.
Ja.
Viele Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen aus der ersten Verfilmung von Erich Kästners Emil und die Detektive und als Opfer des Kindermörders in Fritz Langs M. War Inge Landgut auch ein Künstlerkind, so wie Sie?
Nee, die Eltern waren bürgerlich.
War normal.
Nein, aber es war so, das Schöne war, wir hatten die Abschiedsveranstaltung in der Kirche und der Pfarrer, ich weiß heute noch den Namen, Pfarrer Engel, sagte dann plötzlich, nachdem alles vorbei war, also liebe Kinder, dann Heil Hitler. Da bin ich ja fast in die Knie gegangen. Und die Inge Landgut auch, wir haben uns nur angeguckt, sagt, was ist denn das in der Kirche, muss ja nicht sein, ne?
War Ihre Konfirmation 1938?
Ja, das war eben die Zeit. Na ja.
Und Inge Landgut, haben Sie die später noch öfter getroffen oder nicht mehr?
Eigentlich nie wieder. Mhm. Vorher war sie öfter mal bei uns, weil mein Vater hatte ja viele Fotoaufnahmen gemacht für Werbung. Und da war sie öfter mal Jungmädchenmodell.
Ihr Bruder Axel ist am letzten Kriegstag in Luckenwalde bei Berlin gefallen.
Ja, genau.
Haben Sie damals an Gott gezweifelt?
Ich höre immer noch, im September 1945 kam die Meldung dann mit dieser Marke da, nicht die Hälfte abgebrochen. Und den Schrei meiner Mutter, den werde ich ein Leben lang nicht vergessen. Also, man wusste ja schon vorher, dass es ein grauenhafter Laden ist, aber das gab dann den Stoß, den endgültigen. Ne?
Aber Sie haben nicht an Gott gezweifelt.
Wenn man Gott für alles verantwortlich machen würde, was die Menschen tun, dann könnte man nie dran glauben.
Ferry Allee, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie täglich beten.
Ja.
Daraufhin hat sich der Politikwissenschaftler Irving Fetscher bei Ihnen gemeldet und gesagt, ich auch.
Ja, und dann haben wir hier in der Kirche zusammen einen Auftritt gemacht, wo wir über das Thema gesprochen haben. Und da war ein Berliner Pfarrer dabei und der hat gesagt, können Sie, wir zahlen den Flug, beide nach Berlin kommen. Das würde ich auch mal gerne bei uns machen. Naja, und dann sind wir nach Berlin und haben das dort so unsere Diskussion über die Bühne gerollt.
Sie haben live vor dem Altar in einer Kirche vor einer Kinderschar ein Christusbild gemalt.
Ja.
Was war denn das für ein Erlebnis?
Ja, das war toll, weil die Kinder nachher alle kamen und gesagt haben, jetzt haben wir gesehen, wie du das machst. Das ist ja wichtig. Und das Bild hängt ja heute im Gemeindesaal. Und die waren sehr angetan davon.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich habe immer erzählt, was ich dann mache. Jetzt kommt das und die Farbe und so. Dann habe ich nochmal mit den Kindern gemacht, den Heiligen Martin, ne, mit dem Mantel. Das war auch ein großes Erlebnis für die Kinder.
Ein Bilderzyklus oder Ihr Bilderzyklus aus dem Leben Jesu hängt heute in einer evangelischen Kirche in Brasilien.
Ja.
Warum hängt der da,
der Zyklus? Das ist der Pfarrer, der war früher hier in Frankfurt und ist dann nach Brasilien seiner Frau zuliebe, weil er die geheiratet hat. Und dem habe ich damals diese Serie geschenkt. Und da hat er gesagt, die kommt hier in meine Kirche rein. Na, nun hänge ich in Brasilien.
Nun hängen Sie in Brasilien.
Ja.
Waren Sie mal da gucken?
Nee, ist eine ganz schöne Anreise.
Ihr Nachlass, Ferry Allee, wird ein sehr großer sein. Wir haben das vorhin schon gesagt. Über 10.000 Zeichnungen, Bücher,
Bilder.
Essig- und Ölbilder.
Ja, genau. Und eine Menge Kassetten mit Filmen.
Und eine Menge Kassetten mit Filmen. Die FR schrieb am 20.11.2007, den Nachlass bekomme das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt.
Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich auch mit denen ausgemacht, schriftlich, mit einem Anwalt. Das haben wir genau festgelegt.
Schön, aber in der FAZ war am 17.06.2014 zu lesen, dass ihre Frau Sigrid Limpert entscheiden soll, wer die Werke bekommt. Wie ist es denn nun?
Naja.
Ist es jetzt das Institut für Stadtgeschichte?
Na, da haben wir das fixiert, ne, mit Anwalt und so weiter. Aber zum Schluss muss natürlich meine Frau auch gehört werden. Ne?
Scheint kompliziert zu sein. Jedenfalls, das Institut für Stadtgeschichte ist schon...
Ist federführend dabei.
Ist schon
aber
federführend.
Aber die werden sich auch mit meiner Frau einigen.
Ja, sodass man ihre Werke auch noch sehen kann.
Ja, das liegt dann an denen, ne, das zu machen.
Wenn Sie Ihr Leben Revue passieren lassen, Ferry Allee, bei wem müssen Sie sich denn noch unbedingt entschuldigen?
Ach, entschuldigen? Eigentlich wüsste ich da niemanden.
Niemanden? Sie haben sich immer gut benommen.
Ich bin immer mit allen gut ausgekommen.
Das ist gut. Und was tut Ihnen leid?
Ja, eigentlich auch nichts.
Nix. Das ist wirklich schön. Und welchen Wunsch möchten Sie sich noch erfüllen?
Ach, na ja, noch so lange gesund bleiben, wie es geht, ne?
Sie sind, wir haben es vorhin schon gesagt.
In sieben Jahren 100.
Sie sind 93 Jahre alt, arbeiten jeden Tag noch 8 Stunden. Wie halten Sie sich eigentlich fit?
Ach Gott, indem ich arbeite.
Also andere machen Ausgleichssport und gehen ins Fitnessstudio.
Wenn ich an meiner Staffelei stehe, dann bin ich zufrieden. Da klappt alles.
Also Sie haben ja mal Tennis gespielt früher, aber
ja,
das machen Sie
30 jetzt. Jahre habe ich Tennis gespielt. Mhm, und da war das Beste, dass ich meine Frau kennengelernt habe.
Das hat sich also auch gelohnt.
Also immer Positives.
Genau. Und ich muss Sie jetzt mal fragen, Sie sind ja doch ein moderner Mann. Ja. Kochen Sie auch?
Nee. Die einzige Kunst, die ich nicht kann, die Kochkunst.
Wie bescheiden.
Wenn alle Künste untergehen, die edle Kochkunst bleibt bestehen. Das hat sich bei mir nicht durchgesetzt.
Aber Sie essen gerne, ne?
Ja.
Das sieht man gar nicht.
Nee, pass auch immer ein bisschen auf, ne? So ein Fettbauch ist nichts für Männer. Das soll man nicht nur bei Frauen feststellen, auch bei Männern, dass sie viel zu dick oft sind.
Das heißt aber mit anderen Worten, Sie treiben keinen Sport. Sie sind glücklich bei Ihrer Arbeit.
Ich habe 30 Jahre Tennis. Das habe ich intensiv gespielt. Ne? Also
weil die Ärzte immer sagen, Bewegung und gute Ernährung ist alles. Ja? Sie müssen sich bewegen, bewegen, bewegen. Und bei Ihnen, Sie sagen einfach, ja, ich arbeite, ich gehe in mein Atelier und alles gut.
Ja, sicher. Mhm. Stehe ich ja an der Staffelei, schon wieder eine Stehbewegung. Ne? Und essen tue ich vernünftig, also nicht zu viel und möglichst leichte Kost. Zum Beispiel abends. Das Schlimmste ist oft Abendessen, weil das haut am meisten zu.
Ja.
Und da langen bei mir 2 Knäckebrot.
Wenn Sie eingeladen sind zum Essen abends, also mir geht das auch so, ich kann abends gar nicht so viel, ich mag da nicht so viel essen.
Nee, das ist, man schläft auch schlecht und das Ganze ist, also Abendsommer möglichst ausklingen lassen und nichts machen. Ne?
Also da gucken Sie schon drauf, dass
Sie
sich gut,
schon drauf, ja.
Dass Sie sich gut ernähren. Und Sie fahren gerne mit der Bahn?
Ja.
Fliegen Sie auch?
Ja, das habe ich auch viel gemacht. Ich bin ja selbst geflogen. Ich habe ja 2 Flugscheine. Mhm. Ich war bei der Luftwaffe, Bordfunker und habe alles mitgemacht. Und wie das Entscheidende kam, der Einsatz nach England, da kam einer und hat gesagt, Sie haben so toll gemalt hier. Würden Sie, das war der Chef der Luftnachrichtentruppe, also es gab die Yachtflieger, die Nachrichtentruppe und die Flak. Und der Chef von der Nachrichtentruppe, das ist so toll, würden Sie mich fürs Luftfahrtministerium malen? Ich kommandiere Sie morgen ab. Jawohl, schon klar. Und mein Flug nach England fiel aus.
Das hat Ihnen das Leben gerettet?
Ja,
vielleicht?
Sicher. Ich habe so ein paar Lebensretter gehabt. In Berlin, wie zum Schluss der Endkampf war, bin ich noch mal so, hat mal so einen Rappel gekriegt. die Russen dürfen hier nicht durch und was weiß ich, so bescheuert. Und ich habe meinem Vater gesagt, ich gehe jetzt in die Innenstadt weiterkämpfen. Ich habe 48 Luxemburger, die mir unterstehen, die nehme ich mit. Dann hat er mir eine Ohrfeige, die einzige meines Lebens, gehauen und sagt, du ziehst jetzt die Lumpen aus. Und da hat er mir das Leben gerettet. Denn die, die alle da nach der Innenstadt sind, die sind alle irgendwie umgekommen oder in Gefangenschaft. Also.
Da waren Sie 21 Jahre alt, Herr Jalli. Das war sehr jung.
Die erste Ohrfeige meines Lebens.
Ja, und die letzte.
Und die war gut.
Die war sehr gut. Die war aus pädagogisch wertvollen Gründen.
Ja, das kann man sagen.
Sie haben sich noch eine Musik gewünscht, und zwar den Till Eulenspiegel von Richard Strauss. Was gefällt Ihnen daran?
Ach, die Figur vom Till, die ist so eine verrückte Figur. Also wenn ich Schauspieler wäre, den würde ich gerne spielen.
Gut.
Obwohl Sie wissen, er ist ja tragisch geendet. Er endete ja am Galgen, also das muss nicht sein.
Ja, das muss nicht sein, das lassen wir dann weg. Wir hören auch nur den Anfang dieses Stücks, weil das andere würde den Rahmen dieser Sendung sprengen.
Also aber der Anfang ist auch schön.
Mhm. Bevor wir das jetzt hören, bedanke ich mich für dieses sehr schöne Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Thank you.